Team Talk.
Ja, hallo und herzlich willkommen bei Teamtime, deinem Podcast für langfristige Freude an der Zusammenarbeit und nachhaltigen Kundenfokus trotz stetigem Wandel. Heute habe ich wieder einen ganz tollen Gast, und zwar ist das Dr. Björn Migge. Hi Björn.
Hi Isabel.
Ich darf dich einmal kurz vorstellen. Ja, Björn ist Mediziner, Coach und Gründer von Dr. Migge Seminare. Und ja, Dr. Migge Seminare ist ein Schulungsinstitut oder ein Weiterbildungsinstitut, das schon lange Jahre ja, in der Coaching-Landschaft auch bekannt ist, für Tiefgang, für ehrliche Werte und auch für Menschlichkeit. Und bevor Björn Dr. Migge Seminare gegründet hat, war er auch als Arzt tätig, unter anderem an einer Hamburger Klinik und auch in Zürich an dem Universitätsspital. Und dort war er auch Dozent und Oberarzt und auch Mitglied im interdisziplinaren Lungenarbeitskreis. Und du hast als ja, Notfallmediziner auch unzählige Patientinnen behandelt und ja, die eben Lungenerkrankungen hatten, natürlich auch andere Patienten, aber auch insbesondere Lungenerkrankungen.
Ja.
Und die Kompetenz nimmst du jetzt wieder mit als Reserveoffizier bei der Marine. Dort arbeitest du ja in der Druckkammeranlage und begleitest da Taucherinnen, die Unfälle hatten. Also ganz spannend. Und es passt auch super zu einer Passion von dir, zum Tauchen, zum Apnoe-Tauchen, also Tauchen mit der eigenen Atmung als einzige Ressource. Und ja, Tauchmediziner bist du auch noch, deutscher Olympischer Sportbundtrainer und auch Vorsitzender eines Tauchvereins. Also richtig spannend. Und du weißt auf jeden Fall, wie wir uns gut verhalten können, wenn die Luft knapp wird. Und heute werden wir uns darüber unterhalten, ja, wie gute Führung auch geht, wie das mit Coaching und mit Menschlichkeit verbunden werden kann. Und vielleicht auch, ja, wie tief wir so tauchen müssen, um uns selbst zu begegnen. Ich freue mich auf das Gespräch mit dir, Birn.
Ich mich auch, Isabel.
Ja, jetzt habe ich schon so viele Rollen von dir genannt und das auch gar nicht allumfassend, weil es ja wirklich toll, was du alles schon so gemacht hast. Und ich fühle mich auch ganz geehrt, dass du heute hier bist. Jetzt wäre meine Frage: Wie würdest du dich denn als Menschen vorstellen?
Also Isabel, bevor ich das mache, muss ich eine Korrektur noch mal anbringen.
Ja,
Ich
gern.
arbeite nicht als Druckkammerarzt bei der Bundeswehr. Ich habe da meine Wehrübung gemacht an der
Ja.
Druckkammer. Und das ist aber schon zig Jahre her. Also aktuell mache ich was anderes bei der Bundeswehr. Da können wir ja nachher nochmal zukommen. Ne?
Oh ja, okay, gerne, ja.
So, und ich habe, also das ist ja eine Frage, wer bin ich jenseits, ist das so eine Frage, wer bin ich jenseits meiner Rollen?
Ja.
Bei uns im Institut haben wir so eine Übung, die machen wir auch mit den Teilnehmenden. Da legt man seine Rollen so nach und nach ab und wird dann gefragt, und wenn du die Rolle abgelegt hast, zum Beispiel die Berufsrolle, wer bist du dann und was verändert sich? Und zum Schluss kommt dann so die Rolle, zum Beispiel die Rolle als Vater, wenn du das abgelegt hast. Und dann überlegen manche, oje, wie heißt das, meine Kinder sind dann gestorben oder nie geboren oder so. Also wer ist man jenseits seiner Rollen? Ich weiß das gar nicht, ehrlich gesagt. Ich, also so viel meditiere ich nicht, dass ich sozusagen alle Anhaftungen los bin. Ich merke schon, dass ich ständig so in Rollen drin steckt, ne? Dass ich so merke, jetzt bin ich Papa, jetzt mache ich ein Seminar. Manchmal gehe ich so im Wald spazieren, dann denke ich, wer bin ich denn jetzt? Ne? Also ich verstehe deine Frage, aber ich müsste eine Antwort erfinden. Ich weiß es nicht. Ist das
Okay.
okay?
Ja, das ist okay. Das ist ja deine
Okay.
Antwort. Also es ist ja auch, also es bezieht sich ja irgendwie auch aufs Ego.
Ja.
Was natürlich auch, wenn wir jetzt in Teams arbeiten und als Führungskraft und in anderen Rollen auch immer die Frage ist, wie kann ich denn das gut ablegen? Hast du da irgendwie eine Antwort? Also wie machst du das? Oder sagst du, funktioniert eigentlich gar nicht zu 100%?
Also Ego kommt darauf an, wie man das versteht. Ne? Ich glaube, meistens versteht man das so, dass sich jemand zu wichtig nimmt, ne? Und sozusagen seine eigenen Vorstellungen vor die der anderen stellt oder sich ein bisschen aufplustert und so oder die anderen nicht zu Wort kommen lässt. Und ich denke, eine ganz gute Methode, ein bisschen Demo zu üben, ist, dass man sich wirklich kennenlernt, ne? Dass man sich mal die Zeit nimmt, mal ruhig wird und überlegt, was ist da alles in mir, ne? Also an Ängsten, Wünschen, Hoffnung, Vision, Verzweiflung, übernommene Muster, so was bin dann wirklich ich, ne? Also was ist wirklich dicht an meinem Herzen? Und die Zeit, die nehmen sich ja wenig Leute, ne? Das kann man mit Meditation machen, vielleicht mit Coaching, kann man in Psychotherapie erfahren oder wenn man selber durchs Leben ausgebremst wird, Herzinfarkt oder sowas, ne? Dann werden manche Menschen nachdenklich. Ich finde immer, ja, nimm dich nicht so wichtig, ne? Und die anderen sind genauso wichtig. Und das, was man sich so als Ziel steckt, immer wenn man verbissen wird, denke ich, ne, dann ist das ein gutes Signal, dass man sich vielleicht verrennt und dass da irgend so, also das, was du jetzt Ego genannt hast, ne, dass da sowas in den Vordergrund gespült wird. Ich denke, jeder muss da so seinen Weg finden, ne? Aber der erste ist, glaube ich, ein bisschen Demut lernen und ja, sich selber kennenlernen, ne?
Also sich selber beobachten und den anderen mehr zuhören.
Wenn das jemand kann, ne? Man
Ja.
kann sich auch immer selber bespiegeln und sieht sich dann wie im Spiegel immer nur selbst, ne? Ist, glaube ich, ganz gut, wenn jemand dabei ist, der einem dann Fragen stellt. Also wie Sokrates damals zum Beispiel, diese sokratischen Fragen, ne? Dass jemand so langsam merkt, huch, so ticke ich, so denke ich. Oder jemand geht in so ein 10-Tages-Retreat, Vipassana-Retreat oder sowas, ne? Ja, oder ein gutes Coaching, ne, wo es nicht nur um Erfolg geht, sondern auch, was spielt sich in deinem Herzen ab und so. Dann denke ich, kann man so ein bisschen von dem Ego ablegen, von diesem falschen Ego, ne?
Okay, danke für die Tipps.
Ja, du kannst aber auch sagen, was du denkst oder so, denn du hast ja diese Frage gestellt, würde mich auch interessieren.
Ja, also ich glaube auch, dass es halt wichtig ist, dass wir uns selber beobachten, ja, und dann auch das, was du sagst, oh, jetzt bin ich wieder irgendwie in so einem Hamsterrad und bin irgendwie nur im Funktionieren und denke, das ist jetzt gerade total wichtig, was ich hier gerade mache, und dann einen Schritt zurückzutreten und zu sehen, ja, der ist eigentlich gar nicht so wichtig. Auch wenn wir mal ausfallen, irgendwie läuft es trotzdem weiter. Dann machen alle anderen irgendwie, die machen es vielleicht anders, aber es ist ja jetzt auch nicht schlechter, sondern sogar vielleicht viel besser. Und da dann auch mal zu erkennen, naja, also so wichtig bin ich jetzt nicht. Ja. Also, ja, eine
Ja,
bessere Antwort finde ich jetzt auch nicht.
aber guck mal, das widerspricht so ein bisschen dem, was manche sagen, so nimm dich endlich mal wichtig, ne?
Ja.
Hau mal auf den Putz und sag mal, was du willst. Also ich denke, es ist vermutlich so eine Balance, ne? Einerseits ja, für sich sorgen, die eigenen Bedürfnisse erkennen, genau, aber andererseits auch zurücktreten und gucken, wo sind diese Bedürfnisse wirklich existenziell oder kommen aus meinem Herzen, ne? Und dann auch einen Weg finden, das auszudrücken, ne? Auf, ich sag mal, wie soll ich sagen, eine demokratische Weise, ne? Ja.
Also bei dir ist es ja so, dass du ja erstmal Arzt warst, bevor du dann ja so in den Coaching-Bereich reingekommen bist. Wie ist es denn dazu gekommen? Und es ist ja auch so, dass Coaching teilweise noch kritisch betrachtet wird. Was sagst du dazu?
Also erstmal, wie bin ich dazu gekommen? Ich weiß, mit 16 habe ich schon eine Werkausgabe von Sigmund Freud gelesen und dachte irgendwie, so dieser ganze Bereich Psychologie, ich wusste da noch nicht, was ist Psychiatrie oder ich kannte den Unterschied nicht zur Psychologie, ne? Das hat mich schon sehr gezogen und dann habe ich Medizin studiert. Da hatte ich ja auch von Tuten und Blasen noch keine Ahnung. Also so ein junger Mann, der studiert und studiert. Ich denke, so geht das vielen Medizinstudenten. Aus damaliger Sicht fand ich mich ja klug, aber wenn ich heute so zurückblicke, denke ich, ich hatte vom Leben wenig Ahnung. Und dann war ich fertig mit dem Medizinstudium und habe eine Stelle gesucht. Und damals gab es keine Stellen für Assistenzärzte. Damals hieß das noch AIP, Arzt im Praktikum. Und dann habe ich halt irgendwas bekommen. Also gleich eine Festanstellung als Radiologe, so eine Art Lebensanstellung in einem Hamburger Klinikum. Das habe ich dann gemacht und dann war ich in Zürich irgendwann, bin immer so die Karriereleiter nach oben gegangen und dachte so, das ist das Ziel, also immer der nächste Schritt. Und der letzte Schritt war dann, ich war Gesellschafter in einer radiologischen Großpraxis, fing um 7 Uhr an und war nachts um 1 oder 2 fertig und dachte so, das ist jetzt also mein Leben. Und mit Millionen Schulden, du musst ja diese ganzen Großgeräte, musst du mit Krediten finanzieren, ne? Kernspinnen, Computertomographie, Angiografie, Strahlentherapiegerät und so weiter. Und dann habe ich mich mit meiner Frau zusammengesetzt und überlegt so, also erstmal, wie kann ich das loswerden, aus diesem Vertrag aussteigen und was kann ich machen, wo man kein Geld einsetzen muss, das man im Hamsterrad zurückerwirtschaften muss. Und da war mir klar, es muss irgendwas mit Reden sein, also wo man selber quasi das Kernspinngerät ist, ne? Durch die Begegnung mit anderen Menschen. Dann bin ich erst in die Psychotherapie gegangen und in die Psychosomatik, aber das wäre auch wieder so eine Arztschiene geworden. Und zu der Zeit ging das dann los mit Coaching in Deutschland. Also das gab es noch nicht so richtig. Und das hat mich sehr gezogen. Ich dachte, das könnte ich ausprobieren. Jenseits der Zwänge des Arztberufes, also mit kassenärztlicher Vereinigung und Gebührenordnung für Ärzte und all sowas, da dachte ich, könnte ich mich ausprobieren. Ne? Und ja, das hat super geklappt, ohne große Kredite. Und ich habe gemerkt, das macht mir richtig Spaß, mit Menschen zu reden und die zu begleiten. Also rückblickend denke ich, habe ich am Anfang das nicht so gut gemacht. Das ist ja auch ein bisschen Learning by Doing und ich habe dann viele Kurse besucht und ich habe gemerkt, dass ja, das macht mir richtig viel Freude und erfüllt mich. Viel mehr als das, was ich vorher gemacht habe. Ja, so ist das gekommen. Es war nicht groß geplant, also ich bin so da reingestolpert, ne, und dachte immer, der Weg ist gut, der gefällt mir, den gehe ich jetzt weiter.
Jetzt ist es ja so, also teilweise wird es ja auch noch kritisch betrachtet, weil manche Ansätze ja jetzt nicht irgendwie, ja, vielleicht wissenschaftlich sind. Und du hast es dann aber ja in deine Arbeit mit eingebunden als Arzt. Das finde ich ja sehr mutig. Wie war das da? Wie haben andere drauf geschaut, als du das so gemacht hast?
Also die Ärzteschaft, die kannte ja Psychosomatik und Psychiatrie und Psychotherapie. Die haben mich zuerst ausgelacht. Also erstmal als Superverdiener, als Radiologe, zwar mit Riesenkrediten, aber auch guten Einkommen, haben die anderen natürlich nur im Kopf geschüttelt, wie kann jemand sowas machen? Und das Wort Coaching, das war noch gar nicht definiert, was das bedeuten soll. Aber das ist ja heute genauso, ne? Wenn du von Coaching hörst, dann gibt es ja Fernsehberichte und Zeitungsartikel. Die vermischen das so mit Verkaufsspeakern, ne? Die ganze Hallen füllen und dann Gehirnwäsche machen mit irgendwelchen Menschen. Das wird ja auch Coaching genannt, ne? Und viele Mediziner denken, das ist Coaching, also dass man da ja Leuten Gedanken verkauft oder denen was einredet und Gehirnwäsche macht. Und diese Form von Coaching, die du ja auch kennst und pflegst, die ist ja ganz anders. Das sind ja eher Vier-Augen-Gespräche, wo man den Klienten die Möglichkeit gibt, sich selber zu entdecken. Das, was wir vorhin beim Thema Ego angesprochen haben, ne? Dass man selber entdeckt, was sind eigentlich meine Werte, was sind meine Ziele, wie kann ich also irrationale Ängste, die ich vielleicht habe, oder Hemmungen oder Familienmuster überwinden und einen Weg gehen, entweder in der Führung oder für mich persönlich. Oder mit Projekten, die ich mir vorgenommen habe, wie kann ich diesen Weg gehen, ne? Und dabei auch glücklich sein und mich sinnerfüllt fühlen. Das ist das, was ich unter Coaching verstehe. Und ich habe gemerkt, dass das auch viele Menschen anzieht. Das kann man im Business-Coaching einsetzen, aber auch im privaten Bereich, ne? Wenn Menschen ja, sich mal zurücklehnen wollen und sagen, so habe ich bisher gelebt, aber ich bin irgendwie ausgelaugt und unglücklich, aber nicht krank. Also, wer kann mir da helfen, ne? Und wer kann ein guter Gesprächspartner sein? So sehe ich das und ich bin sehr glücklich, dass mittlerweile das auch anerkannt ist, sowohl In der Führung wird das als ein wichtiges Personalentwicklungsinstrument gesehen. Das gibt auch schon gute Forschung dazu. Und auch Mediziner erkennen das mittlerweile, ne? Denn auch heute weiß man, dass viele Krankheiten, also ja, 80% der Wehwehchen und der chronischen Erkrankungen, die gehen auf einen ungünstigen Lebensstil zurück, ne? Den kann man nicht mit Tabletten behandeln und einmal du, du, du beim Arzt hilft auch nicht. Also diese Menschen brauchen ja im Grunde eine Begleitung, ein Coaching. Da geht es um Motive, Hemmung, Möglichkeiten, Mut zu machen. Also mittlerweile gibt es ja auch sowas wie ein Gesundheitscoaching. Also das hat sich sehr aufgefächert. Und wer genau hinguckt, sieht, dass das auch ja, wissenschaftlich anerkannt ist. Obwohl ich dazu sagen muss, im Coaching wird immer noch viel zu wenig geforscht. Und vieles, was wir so meinen, das gucken wir im Grunde aus der Psychotherapieforschung ab und tun so, als ob das ein sehr verwandtes Beratungsfeld wäre, ne? So. Wenn das so ist, dann ja, können wir da viel abgucken. Wenn das wirklich was ganz anderes ist, dann müssen wir mehr in diesem Bereich Coaching forschen. Einige tun das ja, ne? Aber immer noch wenige Institute an Universitäten, die forschen zu dem. Zum Coaching, ja.
Ja, ethisches Coaching. Also das ist ja auch immer die Frage, viele. Also das, was du ja auch beschrieben hast, diese Hallen füllen und da einfach Leuten irgendwas einreden. Ja, ist denn schade, wenn, ja, wenn es auch solche Fälle gibt, gibt es ja
Ja.
auch viel und die sind leider dann noch präsenter als vielleicht die, die das vielleicht im Stillen, im Ruhigen machen. Jetzt ist es ja so, dass ja, wir als Coaches ja auch sagen, ne, wir helfen anderen, auch ihr eigenes Potenzial zu entfalten. Was sagst du denn persönlich, wo ist da die Grenze?
Wie meinst du das? Kannst du das nochmal in anderen Worten ausdrücken, die Frage?
Ja, vielleicht, was ist für dich deine Coaching-Definition? Weil ja, manch einer sagt, ich berate da noch mit dabei beim Coaching
Ja.
und ich helfe dir da, dein Ziel zu erreichen und das machen wir so und so, ne? Und geben irgendwas
Ja.
vor. Also vielleicht so deine Definition von Coaching.
Also in den Coaching-Büchern, da steht ja immer, Coaching ist Prozessberatung und man soll auf gar keinen Fall einen Ratschlag geben. Und alles muss aus den Klienten selbst kommen, die haben selber die Kompetenz und so weiter, ne? So einen ähnlichen Ansatz gibt es ja auch in der Hypnosystemik und so weiter und so weiter. Die Wahrheit ist aber, glaube ich, dass wir doch auch ein bisschen lenkend immer tätig sind, ob wir es nun wissen oder nicht. Wir geben auch Ratschläge, also wenn ein Klient irgendwas sagt, dann heben wir die Augenbraue oder lächeln oder wirken bei bestimmten Äußerungen interessierter. Ich glaube, da müssen wir auch ein bisschen das wissen, dass wir ein bisschen manipulativ unterwegs sind. Und das machen aber auch Psychotherapeuten, ne? Also wir verkörpern ja auch irgendetwas. Wir verkörpern zum Beispiel Sicherheit oder die Vorstellung, dass man ja mit eigener Energie Ziele verwirklichen kann, dass man auch einen neuen Lebensweg einschlagen kann, dass man Konflikte lösen kann oder auch Konflikte wagen darf und dass man Risiko eingehen darf und ähnliches, ne? Und das kriegen ja die Klienten mit. Also insofern geben wir schon so ein bisschen Ratschlag. Das ist so eine Art genereller Ratschlag, ne? Also du kannst mutig sein im Leben, du kannst vielleicht mehr schaffen, als du denkst, du darfst auch Hoffnung haben. Du darfst dich auch zurücklehnen und mal gucken, was stecken da für Potenziale in dir. Aber jeder Mensch hat da so sein eigenes Tempo, ne? Ich würde immer zu verhindern versuchen, jemanden zu ziehen, ne? Also wie so eine Pflanze, die man zum Wachsen zwingen will. Ich mache nur Angebote und wenn ich merke, ein Klient schreckt jetzt noch zurück oder kann jetzt noch nicht oder will nicht, dann wäre ich vorsichtig. Und das kann sein, ja, dass der gleiche Mensch nächste Woche sagt, ich habe da noch mal drüber nachgedacht oder geträumt oder mit Freunden geredet. Und irgendwie ist das doch eine interessante Sache. Und vielleicht wage ich diesen Gedanken jetzt doch. Also manche brauchen halt ihre Zeit, ne? So, da muss man sehr sensibel sein. Bloß weil man selber schnell oder mutig ist oder bestimmte Entwicklungsschritte schon getan hat, können das andere Menschen vielleicht noch nicht. Ja. Geht das so in die Richtung, die du mit der Frage stellen wolltest?
Ja, ich denke
Ja.
schon, ja.
Okay, danke.
Ja, also ich finde ja bei Dr. Migge Seminare läuft ja vieles auch ja, anders. Also zum Beispiel habt ihr ja auch oder hast du ja auch den Deutschen Fachverband Coaching gegründet und da ist es ja jetzt auch so, dass ihr jetzt keine Mitgliedsbeiträge verlangt, sondern Spendennachweise sehen möchtet, und zwar für gemeinnützige Zwecke, wo ja tolle Organisationen auch unterstützt werden. Das ist ja was Besonderes. Das heißt, ihr nehmt da nichts von ein, sondern ja, ihr unterstützt ja damit auch andere. Warum ist dir persönlich dieser Ansatz so wichtig?
Also ich habe so eine Geschichte mit Vereinen. Ich hatte schon mal einen anderen Coaching-Verband gegründet und da ist dann neuer Vorstand gekommen und die haben dann angefangen, sich so ein bisschen zu streiten und zu diskutieren und haben dann Mitgliedsbeiträge genommen. Also da ging es auch erst ohne Beiträge und dann wurde es immer mehr für irgendwas wurde es ausgegeben. Ich bin auch in einem anderen großen Coaching-Verband, wo ich weiß das gar nicht mehr, ich glaube 500 € zahle ich da im Jahr oder 1000, es weiß ich jetzt im Moment gar nicht, ehrlich gesagt. Und ich überlege so, wenn dann 500 Leute Mitglieder sind und jeder 500 € bezahlt, wofür wird dieses Geld denn eingesetzt, wenn das ein ehrenamtlicher Verein ist? Für ganzseitige Anzeigen in Image, Broschüren und Magazinen. Und das wollten wir nicht. Also ich wollte das nicht und die anderen, die den Deutschen Fachverband Coaching mitgegründet haben, wir haben uns überlegt, das wollen wir nicht machen. Wir wollen ein Fachverband sein und dieses Geld soll nicht in Werbung für unseren Verein fließen, sondern das soll Menschen zugutekommen, die nicht so privilegiert sind wie wir in diesem Land. Also Menschen, die hungern, die keine Bildung haben, die kein Wasser haben, die keine sexuelle Freiheit genießen, die einfach unterprivilegiert sind. Und deshalb haben wir gesagt, wer Mitglied werden will, muss extra für diese Mitgliedschaft, also im Rahmen des Antrages, anfangen, 125 € in die Entwicklungshilfe zu spenden und gleichzeitig irgendwie ehrenamtlich in der Heimatregion tätig sein. Wer das erfüllt und sozusagen die Ethikvoraussetzung des DFCs erfüllt, der darf da Mitglied werden. Wir hatten das erst so gemacht, dass alle Mitglieder der Deutschen Welthungerhilfe gespendet haben. Das ist dann aber unterbunden worden, weil das nach deutschem Steuerrecht nicht geht. Da hat die Deutsche Welthungerhilfe Ärger bekommen und der ist angedroht worden, ihre Gemeinnützigkeit zu verlieren, weil man das als einen nicht geldwerten Vorteil gesehen hat, wenn jemand an die Welthungerhilfe spendet und dafür in der Gegenleistung eine Mitgliedschaft kriegt. Dann mussten wir das beenden, obwohl wir da tolle Projekte hatten in Afrika. Und seitdem spenden die DFC-Mitglieder irgendwohin, wo sie es wichtig finden. Hauptsache eine Entwicklungshilfeorganisation. Ja. Und das zieht ganz viele Menschen an. Also viele sagen, genau das finde ich richtig. Ich will nicht, dass der Verein sich selber beweihräuchert. Ich mache das gerne. Ich liebe dieses Netzwerken und verzichte vielleicht auf so eine Imagebroschüre des Vereins, aber weiß, dass wir alle zusammen was Gutes tun. Und wir haben auch so eine Art Statistik. Wir fragen die Mitglieder immer, was hast du gespendet und wohin? Das ist freiwillig. Aber dann können wir jedes Jahr sehen, wie viel 100.000 € zusammengekommen sind und an welche Organisation das in etwa gespendet worden ist.
Ja, die Anfrage kam jetzt auch wieder bei mir an. Ich bin ja auch
Ja,
aktiv.
genau.
Hier ist mal alles rausgesucht. Ja, finde ich auf jeden Fall eine ganz tolle Sache. Und das steht ja auch wieder dafür, dass hier wirklich auch die Menschlichkeit im Vordergrund steht und nicht einfach, dass es darum geht, damit irgendwie Umsatz zu machen. Ja, und ich finde auch in den Seminaren. Ich bin ja auch immer Teilnehmerin und da merke ich auch, dass es halt auch wirklich darum geht, sich jetzt da nicht da selbst zu inszenieren, sondern dass wir uns da begegnen, ne? Uns anderen begegnen und dass ich mir selber auch begegne. Und ja, wie schaffst du das denn? Also du leitest ja nicht jedes Seminar selber, sondern du hast ja ganz viele ja, Angestellte oder auch Trainer, die das machen. Wie schaffst du das, dass dieses ja, Gefühl oder auch die Atmosphäre ja zustande kommt und auch so aufrechterhalten wird?
Also erstmal musste ich mir selber überlegen, wie das so laufen könnte. Und ich hatte früher ja selber Seminare besucht. Coaching-Ausbildung gab es noch nicht, aber ich habe so eine NLP-Ausbildung gemacht zum NLP-Master und dann so einen Aufbaukurs. Das war so der erste Aufbaukurs für Business-Coaching. Und dann habe ich also Teil einer Psychodrama-Ausbildung gemacht und Hypnotherapie-Ausbildung und, und. Und da habe ich schon gemerkt, was mir wichtig war. Also ich habe mich zum Beispiel gelangweilt bei PowerPoint-Vorträgen oder wenn Trainer ganz viel frontal unterrichtet haben. Aber es hat mir super viel Spaß gemacht und hat mich auch ja sehr gefordert, Gruppenübungen zu machen und selber Klient zu sein. Da wusste ich, das ist bestimmt der Weg, der die Menschen am meisten berührt. Und zu der Zeit hatte ich eine Gruppenpsychotherapie-Ausbildung gemacht und habe ein Buch gelesen von dem Erwin Jalom. Manche sagen auch Erwin Jalom. Der hat so ein dickes Buch geschrieben, Theorie und Praxis der Gruppenpsychotherapie. Das ist seit vielen Jahrzehnten ein ganz toller, sehr praktischer Klassiker. Und dieser Autor, der auch tolle Romane geschrieben hat, der hat mich sehr inspiriert. Und dann dachte ich, ich will ein einwöchiges Seminar machen nach den Prinzipien von Erwin Jalom und dem, was ich so gelernt habe, Psychodrama und ein bisschen NLP. Aber das Wesentliche war, was der Erwin Jalom beschrieben hat. Dem ging das ganz viel um Begegnung. Ja, und das haben wir umgesetzt mit ein paar Kollegen am Anfang. Wir haben das immer wieder evaluiert. Da war am Anfang ein Psychologe dabei, der hieß Jürgen Qual, und eine andere Psychologin, Sabine Nieländer. Die ersten Jahre haben die Seminare auch gemacht und wir haben uns oft zusammengesetzt und überlegt, wie kann man das effektiver gestalten, das erste Seminar. Und so dann war es klar, wie das lief. Und wenn tolle Menschen da drin waren, die gesagt haben, ich will auch mal Trainerin werden und die auch die entsprechende Biografie hatten, also viel Lebenserfahrung, das Herz am rechten Fleck. Die waren dann vielleicht Yoga-Lehrerin oder Trainerin schon in anderen Bereichen. Und die sagten, genau so will ich das auch machen. Dann sind die bei uns ins Team gekommen. Also die wussten von Anfang an, dass sie genau das auch machen wollen, dass sie diesen Weg mitgehen wollen, dass sie Menschen auf diese Weise berühren wollen. Und wir saßen am Anfang immer bei uns um den Küchentisch, so das Trainerteam. Das war sehr schön, als wir da noch alle rumpassten. Mittlerweile sind wir ein bisschen mehr und müssen zwei Tische aufstellen. Aber das ist halt sehr herzlich und wir haben auch ja, so eine Gepflogenheit, dass wir uns selber auch in Frage stellen. Also wir teilen die Feedbacks aus den Seminaren, wir supervidieren oder intervidieren uns auch gegenseitig und da geht es nicht darum, wie macht man das Seminar besser, sondern was ist denn mir persönlich passiert? Warum haben da Leute mit mir geschimpft? Warum war das Klima in dem Seminar so? Welche meiner Muster hatten damit zu tun? Und das finden auch viele herausfordernd, aber auch schön. Und das versuchen wir halt an die Teilnehmenden weiterzugeben. Die wollen ja was lernen und wollen auch Zertifikate und Logos, aber die wollen auch diese Form von echter Begegnung und von Beziehungslernen, Begegnungslernen, ne? Und ja, ich bin froh, diese tollen Menschen um mich zu haben. Und am Anfang dachte ich nur, ich kann das, aber ich habe dann schnell gemerkt, ich kann das gut abgeben. Und teilweise können die Kolleginnen und Kollegen das sogar viel besser als ich. Und ja, das hat mich auch nochmal demütig gemacht, dass andere das mindestens genauso gut können wie ich. Ja.
Ja, jetzt hast du ja die ganzen Menschen zusammengebracht und ja, teilweise durch Zufall oder ja, Schicksal, wie auch immer.
Ja.
Und ja, du hast ja das Ganze mit deiner Frau gegründet und bist ja in dem Sinne auch die Führungskraft an der Stelle. Wie würdest du denn so deinen Führungsstil beschreiben?
Also erstmal muss ich dazu sagen, dass meine Frau Christine, wir machen das ja zusammen,
Hm.
die ist eigentlich die Chefin sozusagen. Also ich gebe natürlich immer wichtige Impulse und ich entwickle die Seminare und ich bringe sozusagen den fachlichen Input da rein mit neuen Methoden oder Verfahren oder so. Aber Christine ist sozusagen unsere Personalchefin und die macht die Anbahnungsgespräche mit den Trainerinnen und Trainern und die teilt die ein und die macht auch die ersten Supervisionen meistens mit denen und so. Also wir machen das sehr zusammen, ne? Und ich denke, was uns auszeichnet über die vielen Jahre, man kann so toll ausgebildet sein vorher, wie man will. Diese Seminare sind einfach super anspruchsvoll. Wenn du eine ganze Woche im Basisseminar zum Beispiel eine Gruppe hast mit viel Selbsterfahrung, die Menschen am Anfang, die projizieren ganz, ganz viel auf dich. Und am Anfang hatten wir top ausgebildete Psychologen, die auch Gruppenpsychotherapeutin waren. Und die haben dann danach Fieber gekriegt und Schwindel und Hörsturz und solche Sachen, weil das so anstrengend war. Und so, dann mussten wir gucken, wie machen wir das einfacher? Also wie können wir die begleiten, supervidieren, vorbereiten? Und jetzt haben wir so eine strukturierte Ausbildung für die Trainer, dass wir die länger begleiten können. Und die Teilnehmenden geben ja auch Feedbacks. Und in den ersten Seminaren sind die Feedbacks oft gar nicht gut. Also wir hatten sogar Trainerkolleginnen und Kollegen, die hatten vielleicht in den ersten 5 Seminaren vernichtendes Feedback. Und mit denen haben wir uns immer zusammengesetzt und haben überlegt, okay, was ist die nächste Stellschraube, an der du arbeiten kannst, dass dieser Teil vom Feedback ein bisschen besser wird. Also wir haben denen nicht das Gefühl gegeben, sie müssen sofort super erfolgreich sein, sondern dieses Scheitern am Anfang, das gehört dazu. Man kann ja nicht so super sein am Anfang, ne? Also die meisten jedenfalls nicht. Und das haben die sehr wertgeschätzt, dass wir sie auch teilweise über 5 Seminare so begleitet haben und immer wieder Mut gemacht haben. Und genauso wie im Coaching haben die dann an sich gearbeitet und immer kleine Sachen verändert, bis sie dann ein super begeistertes Feedback bekommen haben von den Gruppen. So, und das ist dann teilweise ein paar Jahre her. Das vergessen die nicht, ne? Und so geht das auch in den nächsten Seminaren. Also wenn die sich in neue Themen einarbeiten. Dass wir haben so eine, wir sagen das ja auch in den Seminaren immer, übt das jetzt fehlerfreundlich. Das gilt auch für unsere Trainerinnen. Die müssen sich vorher gut weiterbilden und auch Sachen lesen und wissen und können. Aber trotzdem, der erste Alleinflug ist, da muss man auch fehlerfreundlich sein, ne? Und mal gucken, was kommt. Und ja, wir haben so einen unterstützenden Führungsstil, sage ich mal, ne? Also keiner wird fallen gelassen, sondern alle werden gefördert, begleitet, unterstützt. Und denke ich, das merken dann auch die Kolleginnen und Kollegen. Ja.
Ja, also das heißt, ihr fördert auch da in der Weiterentwicklung und macht es das einfacher, dass du das mit deiner Frau aufteilst, dass ihr quasi eine geteilte Führung habt?
Ach, das macht das super einfach.
Okay.
Also genauso, das haben wir auch schon in der Erziehung gemerkt. Zum Beispiel, wenn das eine Kind mal genervt hat, im Grunde hat ja nicht das Kind genervt, sondern man selber war überfordert, ne? Dann haben wir gesagt, oh, ich ziehe mich jetzt zurück, mach du mal. Und so ist das auch, jeder hat ja unterschiedliche Triggerpunkte, ne? Also wenn eine Trainerin dann mal rumschimpft, dann triggert das vielleicht jemanden und also zum Beispiel mich triggert das oder meine Frau triggert das und dann die Person, die getriggert ist, die zieht sich dann in der Regel zurück und lässt die andere das machen. Oder auch in Gesprächen relativieren wir sehr schnell, was wir so meinen oder falls mal Emotionen hochkommen, ne? Und dann überlegen wir wieder, was ist jetzt wirklich wertvoll, was ist gut, was braucht dieser Mensch jetzt, ne? Und das ist toll, wenn man so ein Gegenüber hat. Also meine Frau, die Christine, die ist auch Supervisorin in der DGSV. Die hat auch viele Gruppen und die kann mich sozusagen sehr gut einhegen, ne? Die kann mich motivieren, mich stützen, mir Mut machen, mich beruhigen und umgedreht ist das genauso. Und das ist super wichtig. Ich glaube, das können nicht alle Doppelspitzen und schon gar nicht alle Ehepaare, die zusammenarbeiten, aber bei uns funktioniert das super gut.
Das heißt, alle, die irgendwie zusammenarbeiten, müssen natürlich sein oder ihr Gegenüber auch gut kennen und
Ja.
sich am besten da ergänzen. Ja, funktioniert da nicht jeder gleich gut zusammen. Ja, jetzt habe ich ja letztens bei dir ein Breathwork-Seminar besucht, war auch sehr erlebnisreich und spannend und durfte da auch noch mal tiefer in die Atmung eintauchen. Ja, und jetzt wäre so meine Frage auch auf die Führung bezogen. Wie nutzt du diese Atemtechniken auch? Also nutzt du die auch wirklich bewusst dann auch in solchen Situationen, wo du sagst, oh, jetzt fühle ich mich getriggert? Oder wie können wir das vielleicht so mit einfließen lassen, ganz pragmatisch in die Führung? Oder ich muss ja auch keine Führungskraft sein, kann das ja auch als Teammitglied oder wie auch immer nutzen.
Ich denke, Atemtechniken zu kennen ist schon mal ganz schön, aber ein Effekt stellt sich, glaube ich, erst ein, wenn man das irgendwie wirklich in sein Leben integriert, ne? Eine Form von Atmung. Also wenn man zum Beispiel lernt, ruhiger zu atmen oder wenn man ein oder zweimal in der Woche mit sich selber eine Verabredung hat und eine gewisse Zeit auf den Atem fokussiert, zum Beispiel ruhiger atmen oder so, ne? Und dann hat das einen Effekt, weil du dann ja sowieso ein bisschen gechillter bist, weil deine Atemfrequenz sinkt, dein Stressniveau, weil du sofort merkst, wenn du zum Beispiel eine hektische Pressatmung beginnst oder wenn du die Schultern hochziehst beim Atmen, ne? Ich denke, das ist gar nicht so was, nichts, was sich dann im Vordergrund abspielt, sondern das ist eine Haltung und eine Ruhe, die dann im Hintergrund wirkt. Ne? Und dafür, das ist so ähnlich wie Sport. Wenn man regelmäßig Sport macht, dann ist man auch ein bisschen entspannter. Aber gleichzeitig hat man auch mehr Spannkraft. Und so ist das auch mit der Atmung. Also alle, die Breathwork machen, so wie wir das in der Regel da versuchen zu vermitteln, also nicht dieses hektische Hyperventilieren, sondern auch ruhiger und bewusster atmen, so alle, die da was von haben wollen, die müssen das irgendwie in ihr Leben integrieren, ne? Irgendwas finden, wo man das regelmäßig machen kann. Ich denke, das macht so ein bisschen ruhig, wenn man das macht. Entstresst im Hintergrund so ein bisschen. Bei mir ist das nicht so, dass ich sage, so, da ist irgendwas, was mich aufregt, jetzt atme ich mal ruhiger. Ich glaube, ich mache das dann sowieso, dass passiert ganz automatisch. Also das habe ich schon so aber in der Medizin schon gelernt. Es gab so ein witziges Buch, was wir damals gelesen haben, so eine Medizinsatire. Wenn du in einer Notaufnahmestation vor dir jemanden mit Herzinfarkt siehst, was ist das Erste, was du tust? Du misst deinen eigenen Puls. Also du legst deine Finger an dein Handgelenk, misst deinen Puls und beruhigst deinen eigenen Puls. Und dann fängst du an zu arbeiten. Bei der Feuerwehr gibt es auch so ein Ritual, also wenn die hektisch sind und aus ihren roten Fahrzeugen springen, dann haben manche Feuerwehr so eine Art Ritual, dass sie sich dann sagen, so, ich stehe hier ganz fest, blicke klar und atme ruhig. Und dann machen die den ersten Schritt und beginnen ihre erste Handlung. Also man muss irgendwie einen Weg finden, vielleicht zu ritualisieren oder so, dass das einfach immer wirkt, ne? Die Art, ruhig zu sein, ruhig zu atmen, sich runterzubringen. Aber du warst ja in diesem Seminar eine Woche oder 5 Tage, ne?
Ja.
Das verändert ja nicht grundlegend, ne? Hast du das irgendwie integrieren können in dein Leben?
Naja, also ich habe ja vorher schon meditiert und mich
Ja.
natürlich mit der Thematik befasst, aber es war natürlich noch mal viel tiefer die Erfahrung, weil du ja da auch medizinische Inhalte mit reingebracht hast und wir da ganz verschiedene Sachen ausprobieren durften, Mundpflaster und so weiter. Aber ich will es gar nicht hier alles erzählen. Vielleicht wollen ja manche das einfach mal erleben bei dir. Kann ich nur
Ja.
empfehlen. Aber ja, also nee, die 5 Tage natürlich alleine nicht. Ich muss mich ja daran erinnern und dann nochmal die
Genau.
Sachen durchgehen. Und ne, das hast du ja auch gesagt, manch einer sagt, oh, das der eine Teil, der nimmt mich total mit, ne? Ich höre jemanden ab und höre den Atem irgendwie ab, so. Und der andere sagt, nee, das ist gar nichts für mich. Und also was ich ganz spannend finde, ist, wie sich die Atmung auch auf unser Körper wirklich auswirkt, ja, also auch auf die Haltung und so weiter. Und dass das ja wirklich auch, ja, Auswirkungen aufs ganze Wohlbefinden hat. Also manche tun das ja so ab, ach, die atmen jetzt da und so ein bisschen esoterisch, aber hat ja gar nichts damit zu tun. Also ist ja wirklich was Körperliches und das beeinflusst wirklich unser Wohlbefinden und ja, also das finde ich schon sehr faszinierend.
Ja, ist es auch.
Und jetzt beobachte ich mich auch immer selber und denke manchmal, oh, ich ziehe schon wieder meinen Bauch ein, anstatt einzuatmen. Also das ist seitdem noch mehr passiert, dass ich da, ah ja, okay, nee, jetzt sitzt du wieder komisch und kannst gar nicht in deinem Bauch einatmen und hast eigentlich irgendwas an, was das auch noch ja, verschlechtert, weil irgendwie der Bauch abgebunden wird oder eingeengt wird. Ja, also das passiert dann schon. Und ich
Ja,
merke
aber
auch,
wir
wenn.
wollen ja auch attraktiv aussehen, ne? Das ist irgendwie, ist ja auch blöd, ne?
Ja, so
Das,
schlecht will man auch nicht.
genau, wenn man den Bauch so schön rausdrückt, das wirkt dann nicht so hübsch, ne?
Ja, aber ich merke auf jeden Fall, seitdem ich das noch mehr beobachte, dass ja, das beruhigt, wie du sagst. Und das wirkt sich dann auch aus, dass dann irgendwie ein Kollege oder so sagt, du bist ja mal so geerdet. Oh ja, okay. Zeigt
Ja.
sich dann scheinbar, oder? Keine Ahnung. Ja. Jetzt hast du schon von der Feuerwehr gesprochen, dass sie da auch so Rituale haben. Anfangs hatte ich ja gesagt, ne, du arbeitest oder bist auch bei der Bundeswehr unterwegs. Das hatte ich jetzt falsch eingeordnet, dass du da auch in der Druckkammeranlage arbeitest. Aber vielleicht erzählst du da nochmal, was machst du bei der Bundeswehr? Genau, erstmal das und dann komme ich wirklich mit der nächsten Frage.
Ja, also ich war früher Wehrpflichtiger. Zu der Zeit, als ich jung war, da war das so normal, so um 1980 rum. Und alle, die bei der Bundeswehr waren, die sind Reservisten. Und als ich dann Medizin studiert habe und fertig war mit dem Medizinstudium, dann war ich halt nochmal bei der Bundeswehr in der Druckkammer und hatte auch weiter Kontakt zur Bundeswehr. Und da kann man als Reservist, kann man immer wieder dahin gehen, sogenannte Wehrübungen machen, wenn man das will und denkt, dass das wertvoll ist. Und ich denke das. Ich habe aber nicht die Zeit, da 3 Monate oder 6 Monate hinzugehen oder ein Jahr oder so, weil ich ja einen anderen Hauptberuf habe. Ich kann immer nur ein paar Tage im Monat. Und das geht sehr gut, wenn man im Katastrophenschutz ist. Also jeder Kreis oder jede Stadt, die hat so ein Katastrophenschutzteam. Das ist entweder in den großen Städten mit dem Bürgermeister zusammen, bei den Kreisen ist das mit dem Landrat, also in der Kreisbehörde. Da wird regelmäßig geübt mit Feuerwehr, mit Rotem Kreuz oder anderen Rotkreuzorganisationen, mit dem THW und auch mit der Bundeswehr. Und ich bin sozusagen ein Abgeordneter der Bundeswehr da, das heißt Kreisverbindungskommando. Und immer wenn eine Katastrophe im Kreis ist, ob das jetzt Corona ist oder ein Brand oder ein Chemieunfall oder wenn Katastrophen geübt werden, da wo ich bin, da gibt es auch ein Atomkraftwerk, das jetzt stillgelegt ist, aber immer wenn da geübt wird, dann bin ich halt auch da. Ich bin dann da als Mediziner zuständig und halte sozusagen die Verbindung zum medizinischen Teil der Bundeswehr, falls da Hilfe gebraucht wird. Andere sind da, die halten Verbindung zum Rest der Bundeswehr, also falls Soldaten gebraucht werden für Sandsäcke oder schweres Räumgerät bei großen Bränden und ähnliches. Und das hat jetzt nochmal eine ganz andere Aktualität, weil jetzt in Deutschland der Zivilschutz neu aufgebaut werden soll oder die zivile Verteidigung. Und das ja, fordert uns nochmal ein bisschen heraus, weil es diese Strukturen seit 30 Jahren fast gar nicht mehr gibt. Da geht es nicht um Bunkeranlagen oder sowas, sondern da geht es darum, wie kann sich die Zivilgesellschaft so aufstellen, dass sie bei großen Katastrophen, die auch kreisübergreifend sind, also auch im Nachbarkreis oder im ganzen Bundesland, wenn da Explosionen und Brände sind und, wie kann man da die Bevölkerung schützen und wie kann man der Bevölkerung helfen, dass sie sich selbst schützt? Und das mache ich ein paar Tage im Monat, dann ziehe ich halt Uniform an und bin dann da zuständig und arbeite mit dem THW oder der Feuerwehr oder der Polizei zusammen und der Kreisbehörde. Und wir üben das und versuchen, diese Strukturen wieder aufzubauen, die es so viele Jahre nicht mehr gegeben hat. Und dabei merken wir, dass dieses Land einfach super schutzlos ist. Und das fängt mit dem Mindset an, aber das auch die ganzen materiellen Voraussetzungen, da muss alles neu aufgebaut werden im Moment.
Ja, das glaube ich, weil ja, Grundwehrdienst wurde ja dann auch abgesetzt. Jetzt soll er wieder in Kraft treten. Und so wie die allgemeine Lage ist, wird es ja auch immer wichtiger. Und dann glaube ich auch, also ich wüsste jetzt auch nicht, ne, wenn jetzt irgendwie was passieren würde, ja, was mache ich denn am besten? Also hatte ich auch letztens das Gespräch mit meinem Freund so, ja, gehen wir dann am besten in die U-Bahn-Station oder was machen wir da am besten? Also, ja.
Das müsste dann im Radio durchgegeben werden. Also da ist dann die Stadt oder die Kreisbehörde zuständig, die muss sozusagen solche Schutzräume definieren und dann zum Beispiel durchs Radio ansagen oder in der App. So, genau, die Bevölkerung ist noch nicht informiert und manche Kreise haben das auch noch nicht aufgebaut. Die wissen auch noch nicht dann, was sie da machen. Und da brauchen die halt Hilfestellung, ne? Da muss man sich zusammensetzen, interdisziplinär, und überlegen, ja, wie kann man, ja, was kann man dann machen, ne? Dass die Menschen geschützt sind. Aber auch vielleicht bei der nächsten Pandemie. Da sind wir auch letztes Mal sehr reingestochert und haben im ganzen Land überreagiert. Und da muss man auch jetzt im Vorfeld mal überlegen, was macht man nächstes Mal besonnener, ne? Ja.
Da ist es ja dann auch gut, dass es da Führungspersönlichkeiten gibt, die dann auch im Ernstfall auch das Kommando übernehmen. Das ist ja dann auch wichtig. Hast du jetzt während der Zeit was Neues für dich entdeckt, hinsichtlich Führung, dass du sagst, ach, das ist spannend, so organisiert sich das Ganze oder ja?
Also, es gibt ja Führung in der Wirtschaft, das kennt man. Und bei der Bundeswehr ist Führung, es gibt ja auch einen Regelbetrieb in der Bundeswehr, ne? So, ich sage mal, der Alltag. Und da läuft Führung so ähnlich wie in der Wirtschaft. Es gibt da zwar Befehl und Gehorsam, dieses Prinzip, aber im Grunde gibt es das ja auch in der Wirtschaft. Das wird nur anders genannt, ne? Also wenn der CEO irgendwas sagt und dann irgendjemand sagt, nö, das mache ich nicht, ist mir doch egal, dann hat das Konsequenzen, ne? Und genauso ist das bei der Bundeswehr, ne? Also da sind sich Bundeswehr und Wirtschaft sehr ähnlich. Anders wird das, also Führung zum Beispiel im Gefecht oder in super Krisensituationen, da gelten andere Prinzipien, weil das so schnell ist und gar nicht planbar. Man sagt immer, jeder gute Plan, den kann man sofort vergessen, wenn das Gefecht beginnt, ne? Oder die Krisensituation wirklich da ist, Großbrand mit Explosion oder irgendwas. Und dann gibt es in der Bundeswehr da interessante Ansätze. Also wenn man mit einer kleinen Einheit unterwegs ist, dann muss die Person, die da führt, die muss auch von vorne führen können. Also man muss wirklich mit Beispiel vorangehen und was man von den anderen fordert, das muss man selber auch zeigen können oder leisten können und muss dadurch auch Mut machen in einer kleinen Gruppe, ne? Und dann gibt es so einen Ansatz im Militär bei der Bundeswehr, das heißt, also führen mit Auftrag oder durch Auftrag, das heißt, sozusagen die Menschen, die man losschickt, denen sagt man nicht, wie sie es genau machen sollen, sondern man sagt denen, was das Ziel ist, was dahinter steckt und was sie erreichen sollen. Und die machen das dann kreativ mit eigenen Mitteln. Und dafür braucht es natürlich auch Leute, die bereit sind, wenn sie dann losgehen, auch wirklich die Lage zu checken, zu gucken, was kann ich jetzt, wie kann ich meine Mittel hier am besten einsetzen, wie kann ich vorgehen? Ne? Und da würde jede Gruppe, die sozusagen Auftrag erfüllen soll, würde andere Lösungswege finden. Und das ist ein interessanter Ansatz. Und dafür braucht es natürlich Menschen, die auch eine gute Auffassungsgabe haben, die auch bereit sind, kleine Gruppen zu führen, die Verantwortung übernehmen wollen. Und das klappt in der Bundeswehr im Moment ganz gut. Dieses Führen durch Auftrag oder mit Auftrag. Also im Coaching haben wir sowas auch. Da gibt es diese Metaprogramme oder SWORDs aus dem NLP. Da gäbe es zum Beispiel, man gibt optionale Vorgaben oder prozedurale. Optional heißt, das will ich erreichen. Guck mal, wie du es hinkriegst. Prozedural wäre, ich sage genau, welche Schritte du gehen musst. Und dann musst du erst dies machen und dann musst du das machen und nach Vorschrift sowieso. Und das würde, im Militär würde das lähmen, ne? Dann, weil man gar nicht auf die aktuelle Lage reagieren kann. Also da braucht es Leute, die pfiffig sind, ne? Und das bewundere ich sehr. Das habe ich bei den jetzigen Zeit- und Berufssoldaten gesehen. Ich bin ja als Reservist, bin ich da manchmal, ich sag mal, ich tauche da manchmal auf und mache so gut ich es kann meine Aufgabe. Die ist auch spannend und wichtig. Aber ich sehe halt die anderen, die da ständig ihren Dienst verrichten. Und die sind wirklich toll geschult und können das so umsetzen, was ich eben gesagt habe. Also mit der nötigen Pfiffigkeit, sage ich mal. Das bewundere ich sehr, ja.
Spannend. Jetzt hast du gerade gesagt, du tauchst da manchmal auf. Jetzt würde ich aber gerne noch mal abtauchen. Ich hatte ja
Ja,
eingangs schon
okay.
gesagt, dass wir vielleicht mal darauf eingehen, wie tief müssen wir denn eigentlich tauchen, um uns selbst zu begegnen. Und ich fand es richtig spannend, als ich so recherchiert habe, was du alles so gemacht hast, dass du ja damals mal Astrophysik studiert hast. Und da würde mich jetzt noch mal so interessieren, wie bist du denn da, ja, also ich sag mal, vom Universum zum Menschlichen, also zum Inneren vom Menschen gekommen. Was hat dich da so bewegt und gibt es vielleicht jetzt immer noch so Berührungspunkte, vielleicht auch so ja eher spirituell, dass du sagst, ja, da bewegt dich die Astrophysik immer noch oder ja.
Also ich als Kind habe ich, da gab es die erste Version von Star Trek, also Raumschiff Enterprise. Weiß ich noch, als mein Vater die Sportschau geguckt hat und wir Kinder saßen im Nebenzimmer mit so einem alten anderen Fernseher und haben dann Raumschiff Enterprise geguckt. Und damals haben meine Eltern mir ein Teleskop geschenkt, als ich 13 Jahre alt war. Und da habe ich auch mein erstes dickes, schon wissenschaftliches Astronomie- oder Astrophysikbuch gelesen. Und war auch so in einem Verein für Astronomie an der Hamburger Sternwarte. Und ich habe Science-Fiction-Bücher gelesen und einen großen Science-Fiction-Verein gegründet, Interessenvereinigung für Science-Fiction. Da haben wir Kurzgeschichten geschrieben und damals im Offset-Druck auch noch so ein Heftchen rausgegeben. So, da hat mich das Universum sehr bewegt, ne? Und deshalb dachte ich kann das studieren und das wollte ich auch, weil es mich so fasziniert hat. Aber mich hat die sogenannte, also Kosmologie interessiert. Das ist dieses, wie ist das Universum entstanden, wie entwickelt sich das weiter, dunkle Materie und diese ganzen Sachen. Und da braucht man ja fast schon intuitives, sehr gutes Mathematikverständnis und das hatte ich nicht. Also ich musste mich da wirklich durchquälen und das hätte vielleicht für andere Bereiche der Astrophysik gereicht, aber nicht für die Kosmologie, dachte ich damals. Heute weiß ich, auch sowas kann man durch Coaching begleiten. Und dann habe ich das halt aufgegeben und damals durch ein Losverfahren auch einen Medizinstudienplatz bekommen. Das fand ich auch interessant, weil ich als Kind die Schwarzwaldklinik gesehen habe. Das war so eine Fernsehserie. Da war so ein hübscher junger Arzt. Sascha Hehne fuhr immer in so einem Golf Cabrio rum und dann dachte ich, das machen Mediziner. Und also es ist so ein bisschen Zufall, ne? Für die Astrophysik war ich nicht begabt genug, dachte ich. Und deshalb bin ich dann zur Medizin gekommen. Da muss man nicht so eine Sonderbegabung haben. Man muss da lernen können und sich für viele Themen interessieren. Und das ist mir super, super leicht gefallen. Also da bin ich wirklich durchs Studium geflogen und dachte, hier ist keine große Herausforderung für mich, alles super spannend, jedes Thema. So bin ich dann zur Medizin gekommen, ne? Und die Astronomie, die interessiert mich immer noch sehr. Ich lese immer noch Bücher dazu und interessiere mich für die neueste Forschung. Und ich habe nebenbei auch noch eine Weiterbildung gemacht, so also eine Art Fernstudium an der Universität in Edinburgh in Astrobiologie. Das ist sozusagen die Verbindung von medizinischen oder biologischen Themen mit dem Kosmos, ne? Und das fand ich sehr spannend und hatte da auch teilweise an einem Gymnasium bei uns hier in der Stadt hatte ich eine AG für Astrobiologie. Und du fragst nach diesem spirituellen Hintergrund. Also Astrophysik macht erstmal super, super demütig, weil das, was hier auf der Erde passiert, diese großen Wunder der Biologie und des Lebens, ne, das über die vielen Millionen Jahre, was an Leben entstanden ist und Leben wieder vergangen ist, das macht so ein bisschen demütig, wenn man nur auf die Erde guckt. 99,9% der Lebewesen, die es mal gegeben hat, die sind gestorben, ne? Und wir Menschen in der jetzigen Form, die es seit ja, vielleicht 200.000 bis 400.000 Jahren gibt es uns so auf der Erde, wie es uns jetzt gibt. Wir sind so eine so kurze Spanne erst hier und es ist sehr wahrscheinlich, dass wir auch wieder vergehen. Aber wir nehmen uns so super wichtig, ne? Und dann ist unsere Erde so eine Insel mit, ja, mit einer Atmosphäre, die so selten ist in dieser Art. Und da sind wir umgeben von diesem Kosmos, der so lebensfeindlich ist, der so unendlich riesig ist, das ja sprengt ja jede Dimension, die wir uns nur vorstellen können. Und mich macht das super demütig. Und ich weiß auch, unsere Sinne, die wir haben, die sind ja nicht gedacht, um die Geheimnisse des Universums zu ergründen, sondern die sind nur gedacht, dass wir hier essen können und uns fortpflanzen können auf dieser Erde. Wir verstehen gar nicht, was im Universum da wirklich passiert, ne? Und so die mathematischen Modelle oder abstrakten Metaphern, die wir uns mit Hilfe der Physik bilden, die sind ja nur Modelle, die wir gerade so verstehen können, ne? Das finde ich sehr, sehr spannend, aber wer genau hinguckt, sieht auch, da eigentlich verstehen wir da gar nichts, ne? Und das ist eine ganz andere Dimension, was sich da abspielt. Das, ich weiß nicht, ob man das spirituell nennen kann. Zumindest hilft einem das Leben hier so ein bisschen anders einzuordnen. Aber wir sind auch nicht die Ersten, die darüber nachdenken. Und ich weiß, als ich ein Kind war, da habe ich ein Buch gelesen von einem Autor, der hieß Fridtjof Capra. Der hat schon sozusagen so ein Buch geschrieben, das hieß Das Tao der Physik. Das habe ich schon als junger Mann gelesen und der hat das schon ganz toll beschrieben, diese sozusagen die spirituelle Seite der Physik, ne? Der Astrophysik auch.
Ja, also finde ich super spannend und das hat mich jetzt persönlich auch nochmal interessiert. Ja, und sagen ja auch viele Astronauten, die dann ja ihren ersten Flug hatten und dann die Welt von oben gesehen haben, so, ach, ist eigentlich so klein. Und ja, finde ich auch nochmal einen guten Tipp, rauszuzoomen und zu sagen, ja, wir sind nur eigentlich ein kleiner, minimaler Teil vom Universum und ja, sich da selber nicht so wichtig zu nehmen.
Genau, nur so eine winzige Zeitspanne tauchen
Ja.
wir hier auf. Ne? Es
Ja.
gibt so ein Evangelium von Jesus, das nicht in der Bibel steht, das sogenannte Thomas-Evangelium. Und da wird, also ein Jesus sagt da, so wird das da aufgeschrieben, wir sind nur Vorübergehende. Das hat mich irgendwie sehr beeindruckt. Denn, ja, wir sind nicht eine feste Größe für immer, sondern wir tauchen kurz auf und dann verschwinden wir wieder. Wir sind Vorübergehende, ne? Und in diesem großen kosmischen Spiel, ja.
Irgendwo muss ja trotzdem unsere Energie dann wieder hin. Also geht ja auch wieder
Ja,
nicht
genau.
verloren. Ja.
Dann essen uns Pflanzen und dann wehen wir hier rum und dann geht es immer so weiter, ne? Auch mit der Erde und so,
Ja.
ja.
Ja, danke auch dafür den Einblick. Und ja, ich möchte auch noch dein Buch erwähnen. Also du hast ja verschiedene Bücher schon geschrieben, aber jetzt ist ja ein Buch von dir neu aufgelegt worden, Der Sinn des Lebens. Den gibt es ja unter anderem bei Amazon. Und das passt gerade ganz gut, weil wir jetzt auch so ein bisschen ja, philosophisch geworden sind. Also falls euch das Thema auch mehr interessiert, ne, da geht es ja darum, der Sinn des Lebens in Coaching, Beratung und Führung. Da gibt es auch ganz viele Tipps von dir. Dann ja, schaut euch das Buch gerne an. Das werde ich auch hier verlinken in den Shownotes. Und Ja, und natürlich auch Dr. Megge-Seminare und weitere Links einfügen. Ja, also Björn, vielen lieben Dank für den Einblick in deinen beruflichen Einblick, in deinen privaten Einblick, den du so offen hier mit mir und ja dann auch mit den Zuhörern geteilt hast. Hat mir ganz viel Freude bereitet. Und ja, für das Schlusswort würde ich an dich übergeben.
Also Isabel, das hat mir auch Spaß gemacht. Danke für deine tollen Fragen. Und ja, ich finde das toll, was du für deine Zuschauerinnen und Zuhörer machst mit deinem Podcast. Und das ist eine super tolle Initiative. Danke, dass ich dabei sein durfte.
Ja,
Ja.
sehr gerne. Und ja, an die Zuhörer nochmal, wie gesagt, guckt euch die Links an und ansonsten ja, natürlich auch gerne alles abonnieren, damit ihr dann die nächste Folge nicht verpasst, wenn es wieder heißt, It's Team Time, Baby.